Herzlich willkommen zu Gute Typen, der Podcast von Esquire Germany. Ich bin Dominik Schütte, Ihr Gastgeber, Chefredakteur von Esquire. Und hier interviewen wir regelmäßig Menschen, die wir super finden und die uns inspirieren. Heute zu Gast im Esquire Podcast ist Oliver Polak. Wir freuen uns sehr. Seines Zeichens ist Oliver Polak Bestseller-Autor, Stand-up-Comedian, Fernsehmann und hat jetzt seine eigene Show auf Netflix, nämlich Your Life is a Joke. Dort begleitet Oliver Polak einen Tag lang einen prominenten Menschen und roastet ihn abends, allerdings sehr liebevoll bei einer kleinen Stand-up-Show. Außerdem wird Oliver noch dieses Jahr weiter sogar im linearen Fernsehen zu sehen sein, nämlich am 27.12. kommt das Serienepos Eldorado KDW, jetzt ist unsere Zeit, in der ARD, ab 20. Dezember schon in der Mediathek. Außerdem, geheim, in den kommenden Wochen gibt es auch eine neue Comedy-Tour, sorry für gar nichts. Wir freuen uns auf Oliver Polak. Ja, herzlich willkommen im Esquire-Podcast, Oliver Polak. Wie geht's dir?
Gut, danke für die Einladung.
Hast du Jetlag?
Ich habe ehrlich gesagt wirklich noch Jetlag, weil ich merke, im Alter ist es so, dass es immer extremer wird mit dem Jetlag. Also ich war eine Woche in New York gerade, um meine Tante zu besuchen nach 2 Jahren. Und da war es so, dass ich selbst in New York auch nicht in diesen Rhythmus reinkomme. Und es ist wirklich alles durcheinander. Man wacht nachts um 3 Uhr auf. Ist wie so ein Hamster, der dann irgendwie denkt, er muss die Sägespäne von links nach rechts tragen. Ja, ich bin immer noch in so einem Delirium-Modus. Ja, auf jeden Fall, aber es ist okay.
Dann habe ich dich ja, wo ich dich haben will. Na, dann bist du wehrlos. Nee, aber wo lebt denn deine Tante in New York?
Das klingt gerade wie ein Satz von Bill Cosby. Bitte?
Wo lebt deine Tante in New York? Also wo treibst du dich dann da rum?
Die lebt in Manhattan.
Und wart ihr bei Katz Delikatessen? Da trägst du gern mal ein T-Shirt von.
Natürlich waren wir da. Ne, bei Katz, genau. Bei Katz Delikatessen waren wir auch. Genau, das war sehr, sehr schön. Ich war, glaube ich, 4-mal diese Woche da.
Also was isst du dann? Pastrami-Sandwich oder was nimmst du?
Ja, verschieden. Also mein Tipp ist für diejenigen, die mal jetzt demnächst nach New York fahren, wirklich guter Zeitpunkt zu Katz zu gehen ist ganz früh, morgens um 8. Da ist man wirklich ganz alleine dort. Und also mit den Mitarbeitern. Und
mit den
auch
sehr vielen Mitarbeitern, ja.
Ja, und relativ spät ist auch ein ganz guter Slot. Und was ich an dem Laden so mag, ist, wie du ja schon gesagt hast, so ein Deli, so Pastrami seit über 100 Jahren. Man hat wirklich das Gefühl, in dem Moment, wo man die Tür öffnet von Katz Delikatessen, dass du in die 80er Jahre reinläufst. Ne? Also mehr 80er Jahre auf allen Ebenen gibt's einfach nicht. Deswegen fühle ich mich da immer wahnsinnig wohl. Du hast ja an diesen Wänden auch diese ganzen Fotos und du hast diese ganzen Neonlichter, Reklamen an den Seiten der Wände, die kombiniert mit diesem grellen Supermarkt-OP-Licht irgendwie so ein ganz spezielles Licht machen, genau.
Ja, ich liebe das ja auch total. Ich saß da mal, ich war noch relativ jung, war in New York und dann habe ich den größten Fehler dort gemacht, den man machen kann. Ich habe die Bedienung gefragt, wo denn dieser Tisch sei, wo Harry und Sally saßen. Das ist da die Szene, wo Sally dann Harry zeigt, wie gut sie sehr wohl einen Orgasmus vortäuschen kann. Und die Bedienung hat wirklich nur die Augen verdreht und so nach oben gezeigt und über mir hing einfach so ein 1,5 Meter großer Pfeil nach unten, auf dem steht, this is where Harry met Sally. Also die dümmste aller Fragen gestellt. War Arthur dabei?
Ja. Nee, der war nicht dabei. Der macht gerade seinen Führerschein hier in Berlin, der musste lernen. Der konnte nicht mitkommen.
Arthur macht seinen Führerschein. Ist er jetzt alt genug fast, ne? Wann wird er 18?
Noch nicht, er ist 15,5.
15,5.
Ich kriege gerade eine Kopfmassage.
Sehr gut, sehr gut. Oliver, ich habe natürlich in Vorbereitung auf den Podcast deine neue Netflix-Sendung geguckt, Your Life is a Joke. Und vertrau mir, glaube mir, ich finde es wirklich ganz toll. Ich fand es wahnsinnig schön und warm und herzlich. Und sogar den Roast am Ende liebevoll und gar nicht so, wie man vielleicht denken könnte, zu hart oder so. Du hast da echt eine Ich finde einen ganz, ganz schönen Ton getroffen in dieser Sendung.
Vielen Dank.
Wie kamst du auf die Gästinnenauswahl der ersten drei Sendungen? Also hattest du das irgendwie so vor Augen, mit wem du auftakten willst? Ich glaube, die erste Sendung ist ja Christian Ulmen, dann Nura und dann Jennifer Weist von Jennifer Rostock. Wie kamst du auf diese drei Personen und bitte sag, dass es weitergeht?
Ich kam auf die drei Personen einfach, weil, also die Idee ist schon, dass ich wirklich Leute habe, die ich nicht kenne, ne? Also über die ich nicht so viel weiß. Also ich glaube, ich würde es nicht so richtig funktionieren. Also könnte auch funktionieren, es wäre anders, ne, mit jemandem, den man gut kennt, aber es waren alle drei Leute, die ich nicht wirklich kannte, aber die ich alle auf ihre Art und Weise so besonders fand und wo ich dachte, ja, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, mit denen einen Tag zu verbringen und irgendwie auch irgendwie andere Seiten von denen zu sehen, die man jetzt so nicht kennt. Was ich zum Beispiel, also wenn wir das Beispiel Christian Ulm nehme, fand ich auch so, ne? Das ist so ein ganz, das hat mir, jeder auf seine Art und Weise von diesen Gästen hat mich auch sehr berührt irgendwie, ne? Die waren alle ganz liebevoll und es war ganz harmonisch, ja.
Dem vielleicht der Aufmerksamkeitsökonomie der und Netflix der relativen Kürze der Folgen geschuldet ist, dass es da Momente gibt, wo man echt total gerne bei euch geblieben wäre und vielleicht noch mehr gehört hätte. Übrigens auch von dir. Du lässt ja auch, du gibst ja auch von dir relativ viel rein in die Begegnungen und in die Gespräche mit den prominenten Menschen, die du triffst. Und ich dachte, vielleicht machen wir in jede der Folgen so einen kleinen Deep Dive. Ich habe eigentlich bei allen drei Folgen so ein bisschen Nachfragen, was, hier soll es ja natürlich auch so ein bisschen um dich gehen, was dich angeht, ja. Und ich finde eigentlich am ganz interessant, und vielleicht fangen wir mit der zweiten Folge an, du gehst mit Nura zur Wahrsagerin oder zur, wie nennt sie sich dann selber, Seelenenergetikerin, irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Und da merkt man, das ist dir massiv unangenehm. Das ist dir praktisch auf jeder Ebene, magst du da nicht so richtig sein. Zumindest war das mein Eindruck. Liege ich da richtig?
Achso, ja, nee, der Eindruck ist falsch. Ich fand das ganz amüsant oder so, aber ich nehme das nicht für bare Münze, ne? Also was die da, also es war irgendwie nett. Ich habe mich halt gefreut, weil Nura sich so gefreut hat. Ich hatte einfach einen sehr müden Punkt auch an dem Tag und ich bin da einmal auch fast weggenickt, so, ne? Weil die Atmosphäre war ja so sehr dunkel, schummrig und die mit ihrem Pendel da am Gange und ich habe so ein bisschen, ich habe mich nicht unwohl gefühlt, aber es war auch so, wann ist es vorbei?
Aber da kam ja nicht, da habt ihr nicht viel drin gelassen von, war es ein bisschen banal, was sie sagte oder war es was?
Naja, fand ich schon, es ist ja am Ende, also glaube ich auch irgendwie, es geht doch glaube ich drum, Leute, die da hingehen, die wollen irgendwie was hören, was gut ist, was schön ist, ne? Du willst ja irgendwie nicht hören von der Wahrsagerin, sie kriegen Krebs und sterben in den nächsten 4 Wochen. Ich glaube, die sagen sowas auch dann gar nicht, aber I don't know, es war irgendwie, ist jetzt nicht so meins. Es gab das, ich komme aus Papenburg im Emsland. Und ich erinnere mich auch dran, dass es da auf der Kirmes gab immer den Maimarkt, den Augustmarkt, ne, wo Karussells sind und Buden. Und da war irgendwie auch so ein kleiner Anhänger, stand da immer aus Holz. Und da war so Wahrsager, Wahrsagerin, ne? Und ich weiß nicht, ich finde mit diesem Wahrsager-Ding, keine Ahnung, ich glaube, man trifft da immer irgendwo rein. Ne? Das ist ja wie mit dem Horoskop, wenn du das Horoskop aus der Bildzeitung nimmst. Ich weiß gar nicht, wie viele Tiere und so Zeichen, Sternzeichen es gibt. 10 oder 12, I don't know. Das passt ja irgendwie immer auf dich, ne? Wenn du das irgendwie liest. Ne? Also du liest dann deins und denkst, oh ja, toll. Und heute ist ein guter Tag. Also I don't know, also, ich weiß nicht.
Was bist du für ein Sternzeichen?
Stier.
Bist du ein Stier, also die Vorurteile, die diesem Sternzeichen nachgesagt werden?
Ich weiß, ich kenne die Vorurteile gar nicht, aber bestimmt treffen auch da einige Sachen zu, aber ich bin da nicht so, also klar, es ist ja natürlich, ich glaube, es reizt einen immer wieder, wenn man das sowas liest, wenn man denkt so, da erfahre ich jetzt was über mich, was ich noch nicht weiß, aber es ist ja teilweise Blödsinn, ne? Ich glaube, das, also, I don't know. Also ich glaube, da erfährt man woanders mehr als im Horoskop.
Dann in der ersten Folge mit Christian Ulmen erzählst du ja, nur weil du es auch gerade das Wort in den Mund nahmst, erzählst du von deiner Krebserkrankung, die du hinter dir hast. Du hattest Hodenkrebs, erst musste dir ein Hoden entfernt werden, später dann auch noch der zweite Und dann schneidet ihr weg. Da war ich dann wirklich so ein bisschen auf dem Sofa gesessen, so, okay. Aber wie geht's ihm damit? Also, du machst ja auch, ganz typisch für dich, machst du auch sehr offensiv Gags drüber. Aber auch weil wir im November sprechen, der ja darauf auch so ein bisschen aufmerksam machen soll, auf Krankheiten, die gerade uns Jungs und Männer ereilen können. Was hat das in deinem Leben gemacht mit dir? Magst du da?
Also, nee, einfach nichts gemacht. Das Einzige, was ich wirklich bereue, meine ich auch richtig ernst, ist, ich kam zu spät auf die Idee, dass ich hätte nach der zweiten OP, hätte ich so ein Jahr durchziehen müssen, so wenn ich in so einer Talkshow gewesen wäre und man hätte mich so gefragt, ja, was macht, wie du jetzt gerade fragst, ne, was macht das mit dir, dass ich einfach, ja, nichts, also die Operation ist gut verlaufen und bei mir hat sich einfach nichts geändert, also ich lieber, und das ein Jahr wirklich so durchziehen, das ärgert mich im Nachhinein, dass ich da nicht drauf gekommen bin, das wirklich so durchzuziehen, also bei allen, ne, bei allen, dass alle und ich aber dann so getan hätte, als ob ich das gar nicht merke, ne, so, also so wenn alle, ey, was ist denn mit deiner Stimme, was ist denn mit meiner Stimme, und es ist einfach so ein bisschen Andy Kaufmann mäßig, aber das habe ich, das bereue ich ehrlich gesagt, dass ich da nicht drauf gekommen bin.
Ein Gag, den du hast liegen lassen, das muss erstmal passieren.
Ja. Nee, aber ansonsten, um es abzukürzen, ich hatte das 2004, dann wird dir erklärt, was das ist. Ich hatte Glück, dass er nicht gestreut hatte. Dann kriegst du ja Bestrahlung und immer wieder Kontrollen über Jahre. Die Kontrollabstände werden dann irgendwann länger, größer. Das war schon sehr ungewöhnlich, dass nach 15 Jahren das wiederkommt. Aber ist halt so. Aber ich für mich kann nur sagen, man ist dann einfach froh, wenn man weiß, man hat das im Körper, dass das einfach rausgenommen wird. Aber es gab keinen Tag seitdem, wo ich mich jetzt irgendwie unwohl, unsicher oder unmännlich oder so gefühlt habe. Und wenn jetzt Männer zuhören, also ich kann schon, wir vergessen das immer, ne, dass wir auch, ne, Frauen gehen immer zum Frauenarzt und wir immer Bier, ne, so, wir müssen das nicht, aber also ich würde auch jedem Jungen oder so empfehlen, dass man einfach mal einmal im Jahr so ein Check-up macht. Und Check-up auch ne, das ist jetzt nicht, dass der Urologe dir am Ende einen bläst oder so. Ne? Also es ist alles wirklich, man redet da nur einfach und dann legst du dich auf so eine Bank. Und dann sagt er irgendwann Hose runter, dann holt er dieses Ultraschallgerät und dann guckt er da einfach kurz. Und das ist wirklich, also es ist wirklich nicht so schlimm. Und ich glaube, bis 40 ist ja immer Hodenkrebs ein Thema, wobei auch meine Geschichte das auch wieder widerlegt. Ich war 43 dann, als es wieder kam. Und danach ist ja Prostatakrebs auch ein Thema. Ne? Also ich glaube schon, dass das nicht so verkehrt ist, dass man das immer wieder macht. Und der Urologe, man unterhält sich ja, ne? Ich bin ja seit Jahren jetzt wirklich schon bei ihm, 17 Jahren, und was er schon erzählte ist, ne, dass viele Männer so, ich finde gerade das Wort nicht so, so eine krasse Scham haben, ne? Also das heißt, dass er sagte, da manchmal kommen da wirklich Typen an, die einen Hodentumor haben, so groß wie eine Apfelsine, ne? Und wo das schon seit einem halben Jahr gewachsen ist, wo die einfach aus einer Scham nicht hingegangen sind. Und das finde ich schon, also ich kann es nachvollziehen, ne? Aber das ist, finde ich, schon echt bitter, ne? Weil, also,
so selbsttoxisch, ne? So die eigene Männlichkeit sich von der eigenen Männlichkeit in den Abgrund reißen lassen. Das würde, glaube ich, eine Frau wirklich nie tun.
Naja, da ist ja auch eben die Frage wieder, was ist denn überhaupt Männlichkeit? Was ist Weiblichkeit und so? Das ist so relativ, ne? Aber ja, aber ansonsten würde ich sagen, immer mal zum Check-up aber auf jeden Fall gehen, ja.
Und mit Jennifer Weist, da habt ihr ein ganz schönes nachmittäglichen Snack, nehmt ihr da ein. Ich glaube in Prenzlauer Berg, oder ich bin mir nicht ganz sicher.
Es war, glaube ich, in Friedrichshain.
Friedrichshain, ne? Friedrichshain, da lebt sie, glaube ich. Oder jedenfalls, da sagst du ja auch, da reißt du auch sowas an, wo man dann irgendwie total gerne 10 Minuten dir weiter zuhören will, nämlich dass bei dir irgendwie so ganz viel anders ist oder nicht stimmt oder so, sagst du ihr. Was meinst du da und warum bist du nicht weiter drauf eingegangen?
Ich weiß gerade wirklich nicht, was du meinst. Also so welche, was ich damit gemeint habe.
Geht das rechtlich, dass man dann das dass man dann das hier rein.
Das musst du mich nicht fragen. Das kann ich dir nicht sagen.
Ich mach mal meinen
Netflix-Account. Ich bin mir sicher, so ein Snippet. Snippet geht immer.
Erzähl mal, während ich die Stelle suche, erzähl doch mal, ob es weitergeht. Sag ja.
Das steht nicht in meiner Macht, aber es wäre natürlich, es gibt bestimmt sehr viele Leute, die ich gerne noch treffen würde, aber das wäre ja ganz geil, wenn es weitergeht, ne?
Da macht nicht Netflix mit einem du bist da auch der Macher und ich glaube, der erste Credit, der runterrollt, ist ja auch Idee von Oliver Polak. Also du kriegst ja wahrscheinlich auch ein bisschen Zahlen und redest du da mit Netflix und zoomt man dann mit Kalifornien oder wie läuft das?
Gar nicht. Ich hab die Produktionsfirma, mit der ich das alles abspreche und die kommunizieren das. Ich mach so mein Ding und dann sagen die, geil, Olli.
Geil, Olli.
Also was war der Kontext?
Genau, also der Kontext war, dass Jennifer Weist und du gemeinsam drüber sprecht, dass ihr sogenannte Zangengeburten wart. Ganz schlimmes Wort, finde ich. Also man mit einer Zange am Kopf gepackt wird und dem Mutterleib sozusagen entrissen wird zur Geburt. Und dann sagst du in dem Zusammenhang, dass bei dir ja auch ganz viele Sachen nicht stimmen. Was meinst du
damit? Ja, ich glaube, ich meine, dass ich auch ein anderes Aufwachsen hatte, eben mit, ob das Zangengeburt ist, ob das Beschneidung ist, ob das im Emsland aufwachsen in so einer wirklich tristen Provinz ist, aber schon mit... Ich glaube, das meinte ich damit. Also ich glaube, ich weiß das jetzt ja auch nicht mehr.
Also dass einfach dein ganzes Leben so anders ist als das der meisten einfach so, Menschen in diesem Land.
Ja, was heißt, es ist anders, auch irgendwie so speziell war, ne? Also so glaube ich, auf seine Art und Weise. Naja, eben wenn man eben nicht im Kopf hat, dass man jetzt so in Papenburg geboren wird und dann auch denkt, ja, ich werde da irgendwo eine Ausbildung machen und dann werde ich da ein Haus bauen und dann werde ich da Kinder kriegen, Familie gründen und dann werde ich da sterben. Das war mir irgendwie relativ schnell klar, dass ich da nicht bleiben wollte, ne? Weil ich auch das Glück hatte als Kind, also ich bezeichne es mal als Glück, dass ich meine Eltern auch, wir sind immer in Winter- und in Sommerurlaub gefahren, also wie andere Familien auch wahrscheinlich, und dann im Winter irgendwie nach Österreich Skifahren und dann im Sommer an die Nordsee und da war es dann so zum Beispiel auch, wenn wir nach in den Winterurlaub gefahren sind, da sind wir mit dem Auto im Reisezug von Bremen nach München gefahren. Und so meine Mutter, mein Vater, ich und unser Haschpapi, der Hund. Und dann waren wir auch in so einem Dreierabteil, ne? Mein Vater immer unten, meine Mutter in der Mitte, ich oben. Also ein bisschen Royal Tenenbaums, Wes Anderson-Feeling irgendwie so. Und dann war es aber so, dass wir immer eine Nacht auf dem Hinweg und eine Nacht auf dem Rückweg zum Beispiel auch in München waren. Ne? Und das war für mich halt so als 10-, 12-Jähriger irgendwie geil. In München, da gab es damals Warm World of Music, ne? Dieser Keller, wo es die ganze Musik gab, so der Vorgänger von Saturn. Dann gab es da so einen Laden, der hieß Face in München, ne, wo die so Lonsdale-Sachen und so hatten, dann konnte ich da Diesel-Jeans kaufen und mir war, ich fühlte mich immer in diesen Großstädten irgendwie direkt super wohl, ne, es fühlte sich irgendwie, es hat irgendwie immer so gematcht, ne, so es war, und da war mir schon klar, also dass dieses, da wo ich aufgewachsen bin, das war okay, aber dass ich da nicht bleiben wollte, ne, zumal es natürlich auch so, gerade in Norddeutschland alles so ein bisschen so trocken und ernst und ich meine, gibt's auch andere Städte, wo das auch so ist, aber ich für mich jedoch wusste, hier will ich nicht bleiben.
Dein Papa ist ja als einziger Überlebender des Holocausts tatsächlich nach Papenburg zurückgekehrt und hatte ein Bekleidungshaus. Und
genau, sag zu Ende, Entschuldigung, ich habe unterbrochen.
Und du, das finde ich wahnsinnig interessant, du spielst in einer großen ARD-Produktion namens Eldorado KDW, jetzt ist unsere Zeit. Ich glaube ab 20. Dezember in der Mediathek und dann um die Weihnachtszeit herum im linearen Fernsehen, da spielst du Hermann Tietz, den letzten jüdischen Besitzer des KDW.
Das ist richtig.
Und also da, ich kann mir nur im Ansatz vorstellen, wie emotional diese Rolle für dich sein muss. Vielleicht magst du da ein bisschen von erzählen, wie das Angebot kam, ob du lange überlegen musstest, das zu machen und wie das war, einen jüdischen Kaufhausbesitzer vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu spielen.
Ach, das war gut. Ich fand diese Anfrage ganz interessant. Es ist ja Julia von Heinz, die Regie gemacht hat, die ja auf Netflix diesen erfolgreichen Film auch hat und morgen diesen Antifa-Film und morgen die ganze Welt. Was ich interessant fand, sie schrieb mich ja direkt an und eigentlich bin ich so deutsches Schauspiel immer gleich so erst alle Alarmglocken gehen an, aber da war es irgendwie so, ich fand irgendwie interessant, dass da jemand ist, der aus irgendeinem Grund die Idee hat, dass ich diese Rolle spielen soll, und das fand ich interessant, da bin ich mit der in Kontakt getreten und dann war das auch relativ schnell klar. Also das war eben nicht so ein Casting-Ding, ne, sondern wo jemand sagte, ey, ich will das, und das fand ich irgendwie gut, und dann war ich doch noch so ein bisschen unsicher und dann rief mich dann noch Oliver Berben persönlich an. Das ist quasi für diejenigen, die es nicht wissen, ist es so, man kann sagen, so der, ja, ist jetzt ein bisschen der deutsche Steven Spielberg oder so vielleicht. Also dann sagte der auch nochmal, er wird sich freuen, das machen. Und dann dachte ich, ach komm. Und dann war ich im Sommer 3 Monate, ey, dieses ach komm, was ich gerade gesagt habe, ne, dann rief der mich an, dann sage ich doch gerade so, ach komm, da merke ich, das ist die Assimilierung zu Mickey Beisenherz, ne? Also das ist wirklich etwas, was ich früher nie gesagt hätte.
Ach, schöne komm. Grüße von hier,
ja,
aus.
Genau, und dann habe ich gesagt, ach komm. Und dann war ich 3 Monate in Budapest, jetzt im Sommer, also immer mit Unterbrechungen hin und her, war ja auch Covid und alles super strenge Auflagen. Hab das gedreht und das war zum ersten Mal, dass mir Schauspiel auch richtig Spaß gemacht hat, was an Julia von Heinz lag, die einfach so als Regisseurin einfach dich machen lässt. Das ist erstmal top. Und dann auch am Umfeld, weil die anderen Schauspieler da waren auch nicht so dieses Klischee des Schauspielers, ne, so wenn man so Jan-Josef Liefers und so Vögel in Talkshows und dieses, egal. Ich habe da Joel Bassmann kennengelernt, der ja auch eine Hauptrolle spielt, warum auch, ich meinte, es ist ja keine Hauptrolle, sagen wir eine größere Schlüsselrolle, würde ich es nennen. Und der Joel, der die Hauptrolle spielte, der ist 30, Vater aus Israel, Mutter Schweizerin, und die Eltern haben auch ein Bekleidungsgeschäft, und er spielt ja in der Serie den Sohn von Jahndorf, dem Kaufhausbesitzer, dem ich das dann abkaufe. Mhm. Und das war echt wie wie ein Bruder, den ich nie hatte. Also wir haben uns da richtig, ich habe das nicht so oft, gerade wenn man älter wird, dass man sich so intensiv mit Leuten anfreundet. Aber das war seelenverwandt. Also wirklich, das Wort benutzt man ja gern so oft und dann ist es so dahergesagt, aber es war wirklich, und das war für mich einfach eine gute Zeit. Und was mich berührt hat, war natürlich, das spielt ja 1929. Ne? Deswegen haben wir auch in Budapest gedreht, weil da sieht das aus wie Berlin 1929, heute immer noch. Und man muss sagen, in den Köpfen der Leute ja teilweise mittlerweile auch wieder. Ja,
leider auch.
Aber es hat mich insofern berührt, oder das KDW wurde ja nachgebaut innen drin, in so einem Gebäude da. Ne? Und das war natürlich immer, wenn man da so reinging in diese Vitrinen und alles war so, ne, so leer, und also das kannte ich natürlich von meinem Vater, ne? Es war ja auch so ein Bekleidungsgeschäft, 2 Etagen, was wir in Papenburg hatten, Herrenmoden, Damenmoden, Kindermoden, und genau, und deswegen fühlte sich das wohl an. Und was mich lustigerweise berührt hat, ist der Joel, der hat dann irgendwo mein Vater hat, wie gesagt, das Kaufhaus gehabt früher in Papenburg, Wilhelm Polak, Untertitel Haus der kleinen Preise, und mein Vater, der hat auch immer so gereimt, und sein Slogan war, es lohnt sich die weiteste Reise zum Haus der kleinen Preise. Und dann gab es so eine Szene, wo der Joel, der ist gerade aus dem Ersten Weltkrieg, ist er wieder da, und dann, mir gehören ja andere Kaufhäuser, Tietz, und dann sind wir in so einem Etablissement, eine Szene, wo halb bekleidete Frauen sitzen, und da sitze ich, und dann sieht er mich, und dann kommt er auf mich zu, Tietz, alte Krämerseele, und da hat er diesen Satz eingebaut, na Tietz, da lohnt sich die weiteste Reise zum Haus der großen Preise. Also es war ganz süß von ihm irgendwie, ja genau. Aber es fühlte sich, weil ich ja in diesem Umfeld und so aufgewachsen bin, in so einem kleinen Kaufhaus, also es fühlte sich alles vertraut an. Es war alles so, und auch die Thematik natürlich, was du gerade schon angesprochen hast, es ist alles, Julia von Heinz musste mir nicht noch viel erklären für die Rolle, sage ich mal so. Also es war alles,
war da. War das auch ein Spielplatz für dich, das Kaufhaus?
Für mich als Kind, ja, als Kind, ja, wir haben da, das war ja das Geile, wenn Freunde da waren, zwei, drei Freunde, kannst du Verstecken spielen, ne, ey, aber da kannst du richtig Verstecken spielen und im Schaufenster haben wir das auch so gemacht, dass wir da als, uns auch immer an Sonntagen, das war ja direkt in der Fußgängerzone, was man so Fußgängerzone nennt in Papenburg, wir haben uns da einfach so als lebende Schaufensterpuppen ins Fenster gestellt, aber nicht bewegt, ne, da waren die Leute, standen halt vor der Schaufensterscheibe und, haben sich dann gefragt, sind die echt? Sind die nicht echt? Ja.
Geil. Dein Papa ist 1925 geboren. Der hat also praktisch seine Jugend im Nationalsozialismus verbracht und dann auch in Konzentrationslagern und hat glücklicherweise überlebt und ist zurückgekehrt. In ganz vielen Biografien, mindestens unserer Opas, bei manchen eben auch der Väter, spielt natürlich diese Zeit eine große Rolle. Die meisten, gerade Deutschen, haben da wohlweislich drüber geschwiegen und auch nicht viel drüber erzählt und dementsprechend auch den Nachkommen nicht besonders viel mitgegeben. Wie war das denn bei deinem Papa? Der hat, glaube ich, sehr offen mit dir drüber gesprochen, was ihm zugestoßen ist und was er durchleiden musste, oder?
Ja, nicht wirklich. Also es war nie ein Tabuthema, aber wir hatten als Kind, man hört ja so mit, wenn man mit seinem Playmobil spielt und da sind andere und der hat so da, wie viele, einfach drüber geredet, aber so normal, weil es ja ein Teil deren Geschichte war. Ne? Und daraus resultierend ist ja auch eben das Kaufhaus, also quasi von meinem Vater Geschäft entstanden, weil er nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sich halt ein Fahrrad genommen, merkte, die Leute brauchen Stoff, haben nichts zum Anziehen, denen ist kalt, dann ist er mal mit seinem Fahrrad, mit so einem Zug irgendwie, glaube ich, nach Meppen, Lingen oder Rheine gefahren, hat da Stoffe gekauft und ist dann halt mit seinem Fahrrad nach dem Zweiten Weltkrieg da im Emsland durch Papenburg gefahren, hat den bei den Leuten geklingelt und gefragt, ob sie Stoffe brauchen, hat dann irgendwann ein Fenster eröffnet in seinem Haus und daraus ist dann irgendwann das Geschäft gewachsen. Und was ganz lustig ist mit dem KDW, ist wirklich so, dass ich bin jetzt nicht so oft da, ne, weil es ist auch, ich wohne in einer anderen Gegend in Berlin, aber ich bin da immer ganz gerne. Ich mag das KDW ganz gerne, also auch diese sechste Etage, wo man so essen kann und so. Und dann auch, die haben eine ganz gute Herrenabteilung und so. Ich habe da auch mal einen Anzug vor 15 Jahren gekauft. Ich finde, das ist eine ganz gute... Das ist so, ich finde, es gibt ja überall Kaufhäuser, ne? In London, Harrods, dann gibt es in New York Macy's, dann gibt es Galerie Lafayette und ich finde, es gibt so Kaufhäuser, die mag man lieber und ich finde, das KDW ist irgendwie ein ganz gutes Kaufhaus. Ich kann nicht sagen, warum. Also zum Beispiel Harrods erinnere ich mich dran, fand ich immer die Spielzeugabteilung ganz gut, aber was ich da auch ganz gut fand, weil ich habe damals ja in England gelebt, da fand ich ganz gut, dass die auch so eine Zauberabteilung hatten, so eine Zaubersektion. Und Macy's ist mir wirklich viel zu unübersichtlich und zu groß. Und das KDW finde ich ist ganz gut. Lafayette, Galerie Lafayette in Paris ist auch nicht so. Aber ich finde, das KDW ist irgendwie gut, auch mit dieser Essensetage. Also, und jetzt, wo wir es dann gedreht haben, wie das 1929 wohl gewesen sein musste, so habe ich auch verstanden, wie das da so tickt. Ja.
Oliver, deine neue Tour wird heißen Sorry für gar nichts. Sorry dafür, dass ich gar nichts über diese neue Tour weiß, aber es ist auch wirklich ganz neue News. Magst du was drüber erzählen, wie dein nächstes Programm aussehen wird? Sagst du sorry für gar nichts?
Zu allem. Also ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Es ist einfach, was ich dazu sagen kann, ich war 2019 das letzte Mal auf Tour, also vor 2 Jahren. Und dann kam ja Corona, wie wir alle wissen und so. Und dann ist es ja in der Natur der Sache, ne, dass man irgendwann wieder Stand-up machen will, wo ich auch schon wieder angefangen bin, auf kleinen Bühnen hier so Sachen auszuprobieren. Aber genau, ich geh auf Tour im nächsten Jahr, im nächsten Herbst. Und da gibt's jetzt bald in den nächsten Wochen vor Weihnachten die ersten Daten. Und genau, Titel der Tour ist irgendwie Sorry für gar nichts. Und es kam irgendwie so, weiß ich nicht, es ist ja irgendwie so, ich weiß nicht, wie ich es jetzt sagen soll. Es wird ja viel, es geht um... was darf gesagt werden, was darf nicht gesagt werden, wie darf es gesagt werden. Aber ich finde es, in dieser ganzen Diskussion gibt es auch sehr viele Moraldarsteller, nenne ich es einfach mal so. Also das ist, Genau, also ein Zitat aus der neuen Show ist, glaube ich, also ich zitiere mich selbst, Black Lives Matter, als die Deutschen so getan haben, als ob sie Schwarze mögen würden. Also es ist wirklich so dieses, man merkt immer so diese ganzen Leute, die da auf Twitter dann sofort was liken, irgendwelche Solidaritätsbriefe unterschreiben und so, und wo du einfach denkst, ja, kennst du dich überhaupt damit aus, weißt du überhaupt was, und es ist alles, wie gesagt, so eine Form von Heuchlerei und einfach wie so ein Lemming da irgendwo hinterherrennen, irgendwas nachpredigen, aber gar nicht, weil es deine Überzeugung ist, sondern weil das gerade on vogue ist, ne? Weil jetzt plötzlich eben nach Black Lives Matter plötzlich dann dieses Ding irgendwie aufkam in Deutschland, ja, wir müssen jetzt dies und das, und wo ich denke, also ey, brauchen wir nicht weiter reden, ne? Black Lives Matter, also natürlich, aber es ist natürlich, würde ich sagen, mehr, also es gibt genauso viel Rassismus auch gegen Schwarze in Europa, aber es gibt ja viel mehr Schwarze in Amerika. Deswegen würde ich sagen, ist das Black Lives Matter Ding auch mehr Amerika. Aber was ich mich hier auch dann wiederum gefragt habe, ne, als alle Black Lives Matter gesagt haben, was ist denn mit Turkish Lives Matter und was ist mit Asian Lives Matter? Was ist überhaupt, also grundsätzlich, weil das ist ja zum Beispiel, wenn wir jetzt eben Menschen die Eltern haben, die in der Türkei geboren sind oder selber in der Türkei geboren sind. Und es war ja immer ganz klar, seitdem die Gastarbeiter in Deutschland waren, auch ein großes Thema, der Rassismus gegen diese Menschen. Und da hatte ich das Gefühl, dass es dann so popkultureller cooler war. Ne? Ich finde es immer schwierig zu vergleichen. Ich will jetzt auch gar nicht vergleichen. Wie gesagt, das eine steht für sich. Das ist so, es ist wichtig, es muss sein. Und immer mehr. Aber was ist trotzdem mit zum Beispiel auch mit diesen Menschen? Ne?
Hast du eigentlich das Gefühl, dass du
auf der Comedy... Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass das oft einfach so eben, was ich gerade sagte, eben auf der richtigen Seite sein, sich wehen, sich präsentieren im Internet.
Hast du das Gefühl, dass du auf der Comedy-Bühne alles sagen kannst, was du willst noch?
Ja, klar. Also ich kann alles sagen. Aber natürlich gibt's bestimmt irgendwelche Leute, das ist ja auch sehr beliebt, ne? Kontext ist King, dass Leute ja auch irgendwie aus einer Comedy-Show irgendwas rausnehmen und dann, ah, guck mal, was der da gesagt hat, aber gar nicht vorne und hinten, ne? Das ist ja wie wenn du ein Lied reinhörst, zum Beispiel, nehmen wir mal Bohemian Rhapsody damals, ja? Ich weiß nicht, wie lange das Lied dauert, 6 Minuten, 7 Minuten, 8 Minuten von Queen. Klar, wenn du dann nur die Stelle jemandem vorspielst, I see a little silhouette, ne? Dann würdest du auch denken, so 10 Sekunden, Alter, was ist da denn los, ne? Aber wenn du dann den Anfang natürlich vorspielen willst, deswegen, es geht immer um den Kontext, und ich glaube, was ich wirklich schwierig finde, ist eben dieses unmittelbare Reagieren, erreichbar sein, der Erste sein und überall, man muss eben nicht überall seine Meinung zu haben, ne? Also man kann auch sagen, wenn du mich jetzt fragst, Lisa Eckhardt, ja, würde ich sagen, pff, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kann da nichts zu sagen. Also ich habe 1-2 Sachen gesehen, aber da müsste ich mir ein ganzes Programm wahrscheinlich angucken. Klar, man hat ja manchmal so ein Gefühl, ne, ob man jemanden sympathisch findet oder nicht sympathisch findet oder sagt, stimmt was nicht. Aber auch da haben wir alle schon gemerkt, ey, hatten wir alle auch, glaube ich, schon. Ne, man trifft jemanden, denkt, boah, was für ein ekeliger Typ und oh nee, ey, der nervt mich oder irgendwas. Und plötzlich bist du mit so einer Person 2 Jahre später super eng befreundet. Ne? Also es ist alles viel einfacher und gleichzeitig auch komplexer als das man denkt. Und es geht, glaube ich, drum, offen zu sein. Es geht grundsätzlich immer drum, offen zu sein. Und ich glaube, um nochmal zurückzukehren zu Your Life is a Joke, ich glaube, das ist so das Ding auch von der Sendung, dass, wie du ja gesagt hast vorhin, dass ich auch von mir erzähle, so ist das ja in Gesprächen normalerweise auch. Außer es ist jetzt ein Interview wie jetzt hier, so ein Porträt, wo es jetzt primär um mich geht, aber wenn du Gespräche führst mit jemandem, ne, dann erzählt der eine mal, dann erzählt der andere mal, dann ist es so ein Ping-Pong und der eine erzählt mehr, wie mit der Zangengeburt, ist ja ein gutes Beispiel. Ich erzähle, ist ja auch nichts Schlimmes, ne, aber irgendwie komme ich drauf, ich weiß auch gar nicht, warum ich es erzählt habe, und dann sagt sie, ey, weißt du was, ich hatte das auch. Ne? Und
ich
dann
auch.
Geht man zusammen, treibt man dann irgendwo hin.
Ja, voll. Ich glaube tatsächlich, einfach miteinander reden, das wäre für ganz viele Leute ein ganz guter Anfang. Ne?
Total. Und es ist oft ja nur, wer hat Recht, ne? Und es gibt, da gibt es einen ganz guten jüdischen Witz, und zwar Blau und Grün haben sich gestritten. Und dann gehen die beide zum Rabbiner und der Rabbiner sagt, beruhigt euch, sagt zu Blau, erzähl du die Geschichte. Erzählt er 10 Minuten, wie es war. Und dann sagt der Rabbiner zu Blau, weißt du was, du hast recht. Blau geht, ne? Grün flippt aus und sagt zum Rabbiner, sag mal, du hast mich doch noch gar nicht gehört, wie kannst du Blau recht geben? Sagt er, beruhig dich, erzähl du die Geschichte. Erzählt Grün 10 Minuten die Geschichte. Sagt er zu Grün, weißt du was, du hast auch recht. Und dann setzt sich der Rabbiner in seinen Sessel, liest seine Zeitung, kommt seine Frau Rachel aus der Küche, sagt sie, Moshe, sag mal, bist verrückt geworden. Du kannst doch erst nicht dem Blau Recht geben und dann gibst du dem Grün Recht. Dreht er sich zu ihr und sagt, weißt du was, du hast auch Recht. Und ich glaube, das ist es so. Ne? Also dieses, was mir lange auch schwer fiel und ich versuche das immer mehr zu üben, die Meinung von anderen einfach zu akzeptieren. Ne? Also die Meinung einfach, also mehr einfach auszuhalten, weil die anderen müssen einen ja auch manchmal aushalten. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Man denkt ja immer, oh, ich bin ja in Ordnung, ich bin ja super. Nee, man hat ja auch Seiten, die super sind, aber vielleicht auch ein paar. Und deswegen, ich glaube, wir müssen alle so ein bisschen, ich mag das Wort tolerant gar nicht, aber ein bisschen nachsichtiger sein vielleicht, ja.
Hast du so eine Art von Social Media Philosophie? Also gehst du auf manche Sachen einfach nicht ein, liest du Kommentare, was postest du selber? Hast du da irgendwie für dich selber als öffentliche Person, die auch viel in Social Media stattfindet, dir was zurechtgelegt, wie du damit umgehst?
Nee, ich habe auf jeden Fall, also was ich sagen kann, ich habe auf jeden Fall ein Internetproblem, ne? Internetsucht. Also, glaube ich, bin ich auch nicht der Einzige, dass ich schon zu viel da so manchmal das Telefon einfach auch wie so Reflexe, also ich versuche jetzt so Methoden, dass ich weniger mache, weil ich merke, dass es mir viel besser geht, je weniger, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Hund manchmal rausgehe, lasse ich mein Handy zu Hause und ich merke, wie es mir, sobald ich das Handy eigentlich weglege, geht es mir besser. Also, aber man macht es trotzdem dann noch zu wenig. Das ist meine Strategie, also weniger Handy.
Oliver, wir machen in der neuen Esquire-Ausgabe, wir wollen ja nicht Werbung für dich machen, auch schamlos für uns selber, haben wir ein großes Mental Health Special. Da drin ein ganz großes Plädoyer für die Therapie, und zwar auch, wenn man das Gefühl hat, gerade akut gar kein Problem zu haben. Einfach mal mit jemand anderen reden und eine Therapie machen, sei es Gesprächstherapie oder auf andere Art und Weise. Als jemand, der öffentlich und oft und intensiv darüber gesprochen hat, dass du das getan hast, würdest du diesem Plädoyer dich anschließen?
Na, ich glaube, grundsätzlich ist es vor allen Dingen jetzt nach Corona, was viel zu viel, weil es wird immer über Zahlen geredet, Krankenhäuser, die voll sind, ne, Lockdowns, aber ich glaube, was viel zu wenig drüber gesprochen wurde, war die Psyche der Menschen. Was macht das alles überhaupt mit der Seele von Kindern, von Jugendlichen? Wenn man einfach mal so Jugendliche nimmt, die jetzt so ein Jahr vor ihrem Abi standen, ne? Wir wissen selber, wie das war, damals Abi, das Jahr, endlich geht's los, Party, wir bereisen die Welt, wir schießen uns ab. Und plötzlich findet das alles nicht statt. Wir sind jetzt älter und erwachsener und selbst uns ist es manchmal, glaube ich, schwer gefallen, mit bestimmten Dingen umzugehen. Aber wenn du dir dann vorstellst, wie sollen das denn 8-Jährige, 10-Jährige, 12-Jährige machen? Und ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig, dass die Regierung sich jetzt hinsetzt und irgendwie, es müsste eigentlich, wie du sagst, eigentlich Therapie für alle geben. Ne, das Problem in Deutschland ist ja auch mit der Therapie, also um da noch einen Schritt weiter zurückzugehen, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch so ein Tabuthema war. Es gab ja hier gar nicht richtig Therapie, ne? Sondern es wurde ja sehr viel weggeschwiegen, ne? Anders als in New York oder in so Städten, wo es ja wirklich Therapie gab, also von der meine Tante mir auch erzählt hat, die dann ja ausgewandert ist. Aber hier wurde so viel weggeschwiegen. Auch meine Theorie ist ein Stück weit auch, dass wir deswegen so ein Alkoholland sind, weil die Leute einfach das alles, das Erlebte gar nicht verarbeiten konnten, wie auch mit niemandem reden konnten, so verstört auf ihren Sofas saßen, dass sie sich einfach weggeballert haben die ganze Zeit. Also verständlicherweise, hatte ich nicht anders gemacht. Aber ich glaube, trotzdem ist es immer wieder so, dass Therapie, Depression so ein Tabuthema irgendwie noch ist, ne, wo du vorhin Männlichkeit sagst, weil irgendwie dann wird oft gesagt, so Schwäche zeigen. Ne, weil, aber ich finde eigentlich, das ist ja eine Stärke ist, Schwäche zu zeigen, weil es ja von uns allen einfach ein Teil ist und wirklich, es hört sich so blöd an, ne? Aber es ist so. Alle haben diese Probleme. Ne? Und jetzt denkst du, würde jemand sagen, nee, aber der nicht. Doch, auch ein Justin Bieber, nehmen wir einfach mal Amy Winehouse, Britney Spears, Kurt Cobain, diese ganzen Figuren, die teilweise auch nicht mal mehr leben. Alle Menschen, ne, auch berühmte Leute, unberühmte Leute, das ist ein Teil des menschlichen Wesens. Und ich denke, es wäre sehr wichtig, da viel mehr ein Augenmerk drauf zu halten, weil, ja, ich glaube, das ist alles nicht auf so einem guten Weg. Es gibt ja in England, glaube ich, auch eine, wie nennt man das, Ministerium für Einsamkeit. Ne? Also da gibt es wirklich, also jetzt nicht ironisch gemeint, sondern es gibt das wirklich, ne? Wo Initiativen, Sachen gemacht werden gegen Einsamkeit. Das finde ich ist auch ein, das gehört ja auch zusammen, Einsamkeit und Depression ist ja, sind ja auch quasi Nachbarn. Das finde ich auch, sollte es viel mehr geben, ne? Dieses, auch wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man Obdachlose nimmt, ne, oder Leute, die auf der Straße leben, ne? Und ich glaube manchmal, ja, man hilft ihnen auch mit 50 Cent oder mit 5 Euro, aber manchmal denke ich mir bei manchen auch, ey, da wird das auch einfach mal helfen, also mehr, wenn man zu dem sagen würde, er setzt sich doch zu uns und man wird sich einfach mit so jemandem mal unterhalten, ne? Ich mache das selten jetzt auch, gebe ich zu, ne? Ich habe das schon ein, zwei Mal gemacht, manchmal ist man dann auch zu egoistisch oder man weiß, findet es gerade vielleicht auch nicht den Zugang, aber es geht eben, glaube ich, am Ende doch drum zu sprechen, wie du vorhin auch sagtest, ne? Also, dass man da nicht so, ja.
In was für einer Situation warst du in deinem Leben, dass du gesagt hast, du musst jetzt was machen und hast eine Therapie begonnen?
Ich glaube, das erste in meinem Leben, das war vor ewigen Jahren, wo zu Hause es so ein paar Probleme gab, also gar nicht ich, sondern andere Leute, die bei mir auch lebten zu Hause. Und das, da musste ich viel, war ich so Mediator und so, aber ich war sehr jung und merkte, wie mich das so selber ein bisschen mitgenommen hatte. Und da habe ich das irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin, aber irgendjemand, glaube ein Freund, sagte, ja, man kann ja auch mal sowas ausprobieren. Und dann habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und dann habe ich das in Köln das erste Mal gemacht, ja.
In Köln, wie kam das? Warst du da zu dem Zeitpunkt,
hast
du
in Köln gelebt? Mhm. Ich habe von 98 bis 2003 in Köln gelebt, wo ich ja, ich war vorher in London und ich habe da ja ein Praktikum bei Vivasion gemacht, 98, 99 bei Stefan
eben, die Raab. Viva, da die Viva-Zeit, stimmt.
Genau, und da war ich in Köln.
Und in London warst du auf einer jüdisch-orthodoxen Schule, oder?
Mhm. Es war nicht in London, es war zwischen Reading und Oxford. Die Gegend hieß Oxfordshire und die Kleinstadt Wallingford.
In Wallingford. Wie muss man sich wie muss man sich dann die Schule dort vorstellen?
Es war nicht direkt in Wallingford, es war da waren so Wiesen und Wälder und irgendwo versteckt war so ein riesiger Campus. So 10 Minuten mit dem Auto von Wallingford und da waren viele Häuser und das war halt Internat, Schule, Synagoge, alles auf so einem riesigen Campus und es war aber auch direkt an der Themse. Da haben wirklich die großen Teams, so aus Oxford und London kamen die, die so Rudern und so gemacht haben. Die hatten auf unserem Schulgelände ihr Bootshaus auch, richtig, die für Olympia und so da trainiert haben. Es war einfach sehr britisch. Ländlich, sage ich mal so, ja. Aber ich habe es geliebt.
Warum? Was war so toll?
Ja, da kann ich dir sagen, was so toll war. Das war toll, nach 18 Jahren aus Papenburg rauszukommen, in England zu leben mit irgendwie diesen ganzen jüdischen Leuten aus ganz Europa. Es war interessant. Und jedes zweite Wochenende war ich halt in London 2 Nächte. Ne? Und das war einfach geil.
Wie wichtig ist heute deine Religion für dich?
Kann ich nicht sagen, weil ich da echt nicht drüber nachdenke. Es ist so ein Teil, aber es ist nichts, was ich bewusst mache. Wenn ich jetzt war wie gesagt letzte Woche in New York und dann ist ein alter Freund, der mit mir in England auf der Schule war, der sehr religiös ist, der lädt mich dann am Wochenende zum Schabbat ein, ne? Abends Freitag zum Essen und dann da auch zu schlafen, vielleicht zur Synagoge zu gehen. Wenn ich Zeit gehabt hätte, was ich nicht hatte, dann würde ich das machen. Ist für mich ganz normal. Aber es hat jetzt auch, das ist einfach so, wie wenn du jetzt zu mir sagen würdest, wollen wir am Wochenende zu Guns N' Roses gehen, ne? Also entweder habe ich dafür Zeit oder nicht, aber deswegen denke ich jetzt nicht plötzlich, dass Guns N' Roses meine Götter sind.
Was steht sonst an, Oliver, in nächster Zeit?
Ich mache erstmal die Dinge ja weiter, die ich sowieso mache, wie eben die Stand-Up-Tour, wie meinen Podcast mit Micky Beisenherz, Juwelen im Morast der Langeweile. Und dann ist es so, ich kann noch nicht viel darüber sagen, aber ich zeichne im Dezember noch eine neue Talkshow auf fürs Fernsehen. Genau, und dann schreibe ich parallel gerade an meinem neuen Buch, was im Herbst 22 bei Suhrkamp erscheint. Genau, so viel kann ich schon mal sagen. Und sonst, ich meine, viel mehr Zeit für anderes ist da jetzt gerade dann auch nicht. Ja.
Aber dann, werde ich jetzt, glaube ich, was schade finden. Ist es nicht besser als Krieg, was weitergeht, deine neue Talkshow?
Kann ich noch nicht zu sagen, aber du darfst dich auf jeden Fall freuen. So viel kann ich dir schon mal sagen.
Ah, geil. Ich finde besser als Krieg ganz toll. Finde ich super, wenn es weitergeht. Und genauso fänden wir es auch super, wenn Your Life is a Joke weiterginge. Vielen Dank, Oliver Polak, für den Besuch. Wir wünschen dir alles, alles Gute.
Vielen
weiterhin
Dank
viel Erfolg Seite. Und vor allem auch für deinen schauspielerischen Einsatz in KDW. Da sind wir ganz gespannt.
Ich auch.
Und wünschen dir eine schöne festliche Zeit und einen guten Jahresausklang. Hoffentlich wird 2022 noch ein bisschen besser für uns alle.
Ja, erstmal wäre es gut, wenn 2021 nicht schlimmer wird, ne?
Drücken wir alle die Daumen. Danke, Oliver Polak.
Vielen Dank.
Das war Oliver Polak im Esquire Podcast und vergesst nicht die neue Ausgabe. Jetzt am Kiosk auf dem Cover ein super Foto von Benedict Cumberbatch und ab 9.12. auch eine sehr schöne Special Edition. Wir schreiben es sogar aufs Cover, eine very Special Edition. Kommt raus mit Elle und Harper's Bazaar. Bleibt uns treu und bleibt gute Typen, eure Esquire Redaktion.